Kritikpunkte sind A, dass die Wasserstoffwirtschaft nicht zentralisiert und auf den Punkt genau als der Schwerpunkt der Landesregierung angesehen wird. Zweiter Punkt ist, dass das Thema Gebäude und Wärmeversorgung zu stiefmütterlich behandelt wird. Und dritter Punkt ist, dass man jetzt im nächsten Haushalt beim Klimaschutz auch noch Einsparungen vornimmt. Das ist das falsche Zeichen in einer Zeit, in der die Menschen auf effiziente Techniken und auf Klimaschutz setzen. Weil wir brauchen eine breitere Akzeptanz und eine breitere Bereitschaft dafür, diese Energiewende mitzutragen. Die haben wir momentan nicht. Man muss die Menschen ja begeistern, dass es ein Zukunftsthema ist und dass es besser wird. Und dass die Folgen abgefedert werden, die sie ja auch treffen. Aber das ist unterblieben und so ist es uns auch nicht gelungen, die Menschen alle mitzunehmen. Weil wir haben eine Menge zu bieten und die Zukunft wird sein, dass nur der Produkte verkaufen kann, der dementsprechend auch klimaneutral produziert. Also ein Rollback ist völliger Unsinn, ist auch wirtschaftlich tödlich.
Halten Sie denn den Kohleausstieg 2030 für realistisch? Wir machen weiter beim Thema Klimaschutz. Und nachdem wir in der letzten Folge mit der Regierungsseite hier in NRW gesprochen haben, geht es heute an die Opposition. Mein Gast ist Herr André Stinker von der SPD. Er ist 60 Jahre alt, war von 2005 bis 2012 Landtagsabgeordneter in NRW und ist dies wieder seit 2015. Von 2012 bis 2017 war er zudem Generalsekretär der SPD NRW. Herr Stinker ist in Dülmen geboren und aufgewachsen, hat eine Realschule besucht und danach eine Ausbildung zum Beamten bei der Bundeswehrverwaltung absolviert. Als Beamter hat er bei der Stammdienststelle der Luftwaffe in Köln gearbeitet und war dann lange am Oberverwaltungsgericht in Münster. 1985 ist er der SPD beigetreten und hat seinen Weg von der Kommunalpolitik bis hin eben zum Landtagsabgeordneten bestritten. Aktuell ist er Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie und auch Schatzmeister der SPD NRW. Seit dem November 2018 ist Herr Stinker zudem Landesvorsitzender des Umweltverbandes Naturfreunde NRW. Für weitere Infos zum Thema Klimaschutz gerne nochmal in die letzte Folge mit Herrn Rolf Leitmann von den Grünen reinhören. Hierzu könnt ihr euch auch gerne die Zusammenfassung am Ende der letzten Episode anschauen. Das sind so 2-3 Minuten, um nochmal eben die wichtigsten Fakten parat zu haben. Aber keine Sorge, ich habe auch darauf geachtet, dass ihr keine Vorkenntnisse braucht, um auch diese Folge anhören zu können. Viel Spaß mit André Stinker von der SPD. Vielen Dank, dass ich heute hier bei Ihnen im Landtag in NRW zu Gast sein darf und damit herzlich willkommen hier bei Deutschland Deine Demokratie, André Stinker.
Ja, ich freue mich auch, dass wir uns austauschen können über ein sehr wichtiges Thema, gerade für das Land Nordrhein-Westfalen.
Jetzt habe ich ja gerade eben mit Herrn Rolf Leitmann von den Grünen über Klimapolitik gesprochen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Sie in dem ein oder anderen Thema auch anderer Meinung sind. Wie schätzen Sie denn die Klimapolitik der schwarz-grünen Regierung ein?
Also die Klimapolitik der schwarz-grünen Landesregierung ist nach meiner Einschätzung häufig sehr auf öffentliche Wahrnehmbarkeit ausgerichtet und sehr stark, meine ich, auf den Ausbau von Windkraftanlagen. Das alleine reicht allerdings nicht. Sie haben sich einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag gegeben, Schwarz-Grün, als Sie damals gestartet sind. Und wenn man jetzt sich die Realität anschaut, auch gerade weil wir vor dem Haushalt 26 stehen, dann sieht man, dass doch erhebliche Einsparungen bei vielen Themen des Klimaschutzes gemacht werden, was ich im Moment für falsch halte, weil wir einmal eine schwierige wirtschaftliche Lage haben und zum anderen, weil wir auch positive Signale geben müssen in eine Gesellschaft, die ja momentan Klimaschutz nicht unbedingt als Agenda 1 Thema diskutiert. Ganz konkret sehe ich deutliche Unterschiede, was das Thema Windkraft angeht. Hat die Landesregierung sich zwar versucht zu schmücken mit einem Landesentwicklungsplan, der Beschleunigung suggeriert, der aber zu viel Verwirrung und Rechtsunsicherheit geführt hat. Und wir hätten gerne gemeinsam mit der Landesregierung die Flächenziele, die es ja gibt nach der Bundesregelung, auch hier rechtssicher umgesetzt. Das war aber nicht möglich, sodass wir immer noch jede einzelne LEP-Änderung im Ausschuss diskutieren müssen. Und wir haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Land, dadurch, dass schon Projekte fast entscheidungsreif waren, die werden ja jetzt zurückgestellt in den sogenannten Übergangszeiträumen, dass wir viele Menschen, die investieren wollten, vor den Kopf gestoßen haben. Das halten wir für falsch und bleiben auch dabei. Das große Thema der Wärmeversorgung und der Wärmewende in Nordrhein-Westfalen ist nach meiner Einschätzung oder wird nach meiner Einschätzung von der Landesregierung viel zu schwach beleuchtet, weil gerade die Wärmewende für die Menschen sehr erfahrbar ist. Einmal von den Nebenkosten her, wenn ich in schlecht isolierten Häusern lebe. Zum anderen aber auch, weil wir hier einen großen CO2-Hebel haben. Da hätten wir erwartet, dass man an ein Projekt, das Rot-Grün mal initiiert hat, nämlich Innovation City in Bottrop, dass wir hier gemeinsam mit Handwerk, gemeinsam mit Kommunen, gemeinsam mit den Menschen über Sanierungsmaßnahmen sprechen, darüber sprechen, wie das Haus und die Heizung modernisiert werden kann. Weil in Bottrop ist eines gelungen. Von 2010 bis 2020 hat man im Bestand, weil wir müssen ja immer sehen, NRW ist gebaut, im Bestand 50% CO2-Ausstoß reduziert und wir haben eine Sanierungsquote von 3% erreicht. Wir sind momentan nur bei nicht mal 1%. Das heißt, mehr Mut, dieses Projekt auf Nordrhein-Westfalen zu übertragen. Wir hatten vorgeschlagen 1000 Projektquartiere, die halt diese Sanierung durchführen. Das hat die Landesregierung in mehreren Anträgen von uns abgelehnt.
Warum war denn dieses Projekt so erfolgreich? Warum hat es so gut funktioniert?
Es hat so gut funktioniert, einmal A, weil man sich, das habe ich gerade noch mal ausgeführt, Bestandsgebäuden zugewandt hat. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Die Kommune, damals die Stadt Bottrop, hat gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber gesprochen, was kannst du eigentlich tun? Ich bringe mal das Beispiel. Wenn jemand ein Haus besitzt und ist 58 oder 63, so, ich bin ja genau 60, dann überlegt er natürlich, wie viel Geld nehme ich in die Hand, wenn ich nebenher noch in Urlaub fahren will. Und will ich KfW-Richtlinien erfüllen, die ja immer auf Maximalwerte beruhen. So, und dann muss man, weiß ich nicht, 90.000, 100.000 Euro nutzen, um dann das Haus insgesamt umzumandeln. Der pragmatischere Ansatz war bei Innovation City, dass man sagt, also wir gucken uns mal die Kellerdecke an, wir gucken uns das Dach an, wir gucken uns deine Feuerstätte an und wir schauen uns mal die Fenster an. Und wenn da ein Problem ist, dann helfen wir dir da, das zu sanieren. Und das ist ein deutlich überschaubarer Beitrag als den ich erst genannt habe. Und du erreichst auch schon eine Menge. Dritter Punkt war, dass man Handwerk, Kommune und auch die Gewerbebetriebe abgestimmt hat in den Maßnahmen, die vorgehen. Und die Bereitschaft im Grunde durch Individualberatung deutlich gestiegen ist, etwas zu tun, weil man den Vorteil besser erklären konnte. Und so sind diese Maßnahmen dann letztendlich auch entstanden.
Mhm. Das war jetzt schon mal so ein bisschen die Dimension des Heizens. Wie sieht es denn jetzt, wenn wir mal beispielsweise auf Windenergie schauen, haben Sie jetzt eben schon angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Was würden Sie denn anders machen?
Also beim Thema Windkraft ist es ja so, dass man ehrlicherweise den Menschen sagen muss, dass die erneuerbare Quelle, also der Lastesel für die erneuerbare Stromgewinnung, ist die Windkraft. Und wir hätten ja deutlich schneller, als es die Landesregierung getan hat, das 1000-Meter-Ziel revidiert. Wir hätten das abgeschafft. Das Angebot hat auch bestanden. Wir wären aber bei der Ausweisung der Windflächen, die ja der Bund vorgegeben hat, Flächenziel, habe ich vorhin gesprochen, hätten wir die 8 Jahre Übergangszeitraum nicht so reduziert wie die Landesregierung, weil man muss ja immer sehen, die Debatten in den Regionalräten, bei den Bezirksregierungen waren so stressig und so emotional geführt, dass das nicht zu einer Akzeptanzsteigerung hätte beiführen können. Wenn wir uns mehr Zeit genommen hätten und wenn wir bestehende Projekte, die es ja gibt, die aber jetzt nicht mehr genehmigt werden. Wenn man die mit einbezogen hätte, hätte man auch mehr Windausbeute nach unserer Einschätzung gehabt. Also wir haben Ende letzten Jahres die Landesregierung gefragt. Es sind etwas über 1000 Anfragen, über 1000 Projekte nicht mehr genehmigt worden bzw. gestoppt worden. Also man hätte eine höhere Windkraftausnutzung hier durchaus haben können. Wir wissen, dass Windkraft immer emotionalisiert in der Bevölkerung, aber man muss da eine ehrliche, klare Debatte führen, dass das eben ein starker Strang ist, um erneuerbaren Strom in Nordrhein-Westfalen zu produzieren.
Und was halten Sie von dem Bürgerenergiegesetz?
Das Bürgerenergiegesetz ist vom Ansatz her sicherlich gut und richtig. Wir haben dem auch zugestimmt. Wir hätten allerdings es lieber gesehen, dass auch der einzelne Bürger stärker beteiligt, also dass er sich stärker beteiligen kann bei Windkraftprojekten, weil wir müssen immer sehen, dass auch Menschen mit kleinem Einkommen durchaus ihren Beitrag leisten wollen. Diese Möglichkeit gibt es nicht und das Bürgerenergiegesetz hat eine Schwäche, dass sicherlich die Kommune die Einnahmen generiert und dann auch Projekte organisieren kann. Für uns wäre immer im Mittelpunkt gestanden, dass die Beteiligung der Bürger besser organisiert worden wäre, als auch die Ausschüttung stärker an den Bürger gegangen wäre. Und wir hätten es mit Photovoltaik auch gerne verknüpft gehabt.
Okay. Gibt es denn da jetzt Modelle, also man kennt ja klassisch eben diese Bürgerenergiegenossenschaften, wo man jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwie ein bisschen Geld investieren, weil jetzt ja gerade, wo die Inflation so hoch war, für viele Menschen ein Thema, mit dem sie sich auseinandergesetzt haben, ach, ist doch super, kann ich hier irgendwie in die Energiewende investieren, kriege irgendwie 3-4% Rendite im Jahr und quasi mach was Gutes und krieg Geld dafür. Kann man das nicht eben auch auf Landesebene noch weiter spinnen, als es jetzt bisher gemacht wurde?
Ja, das ist ja das, was ich vorhin ausgeführt habe. Ich glaube schon, dass wir, und da will ich noch mal den Bogen spannen zum Thema Akzeptanz. Das führt die Landesregierung ja immer sehr stark an. Ich glaube, nicht ich glaube, sondern es ist dringend notwendig, dass auch mehr Leute noch mal die Vorteile der Energiewende sehen. Und von daher hätte ich mir auch gewünscht, dass auch Leute mit, sagen wir mal, 500 Euro, 1000 Euro sich hätten stärker beteiligen können. Das heißt auch, dass man sich hätte mehr Mühe geben müssen, diese Menschen anzusprechen. Weil wir brauchen eine breitere Akzeptanz und eine breitere Bereitschaft dafür, diese Energiewende mitzutragen. Die haben wir momentan nicht. Und von daher, glaube ich, müsste man daran noch mal arbeiten. Es soll ja, glaube ich, Anfang 26 noch mal eine Überprüfung des Bürgerenergiegesetzes gehen. Und wir werden als SPD-Fraktion sicherlich noch mal dafür plädieren, kleinteiliger vorzugehen und mehr Menschen die Beteiligung zu ermöglichen.
Unabhängig davon, was jetzt in der Vergangenheit gut oder schlecht gelaufen ist, wie ist denn der aktuelle Ausbau von Windenergie? Reicht das?
Also die Landesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass sie 1000 Windenergieanlagen bis zum Ende der Legislaturperiode hier im Land organisieren wollen. Wenn wir uns den Ausbaustand angucken, denke ich, wird man annähernd an die Zahl kommen. Wir hätten halt die Projekte, die jetzt alle zurückgestellt worden sind, uns ein ambitionierteres Ziel vorstellen können, damit den Menschen nochmal klar wird und auch den Unternehmerinnen und Unternehmern ein Angebot gemacht wird, dass man beispielsweise Direktstromversorgung organisieren kann. Wir haben im ganzen Land momentan nur zwei Beispiele für eine Direktstromversorgung, also PPA-Projekte. Das ist einmal ThyssenKrupp in Dortmund und zum anderen die Firma Schönweiß in Hagen. Das hätte deutlicher schon und schneller und besser laufen müssen, weil gerade die Unternehmerinnen und Unternehmer durch weniger Netznutzungsentgelte und die Möglichkeit auch damit zu werben, stärker für Windkraft nochmal eingestanden hätten.
Also bedeutet quasi, die Unternehmen können selber auch Windanlagen bauen, betreiben und das direkt nutzen?
Genau, und können auch den Strom dann nutzen. Und diese beiden Projekte, glaube ich, wenn man frühzeitig sich zusammengesetzt hätte, hätte man Gewerbegebiete schneller erschließen können und auch diese PPA-Projekte ermöglichen.
Wie sieht es denn bei PV aus? Das ist ja jetzt, spielt nicht so eine Riesenrolle wie Windenergie, das ist ja auch teilweise begrenzt, sage ich jetzt mal, aber auch bundesweit. Aber da läuft im bundesweiten Trend ja eigentlich sehr gut, also mit den Ausbauzielen, die formuliert sind. Ist das in NRW auch so?
Also NRW sind die Ausbauziele angestiegen. Die Maßgabe für die Ausweitung von Photovoltaik, gerade im Freiflächenbereich, sind hier restriktiver als beispielsweise in Bayern. Wir als SPD-Fraktion haben immer dafür plädiert, dass man stärker nochmal Gebäude verpflichtet, PV aufzusatteln. Ich erinnere an Gewerbehallen. Da ist die Landesregierung auch mit Verspätung erst eingestiegen, was ich als großen Fehler halte. Wir müssen allerdings sehen, bei Freiflächenphotovoltaik und Agri-PV, dass natürlich die Konkurrenz zur Bodennutzung immer eine sehr hohe Frage auch stellt. Und ich glaube, dass da CDU und Grüne unterschiedliche Ansätze haben. Das merkt man auch, weil die CDU eher dazu neigt zu sagen, das wird ein bisschen schwierig, was die Landwirtschaft angeht.
Kann man denn jetzt noch was machen, um eben auch im Gebäudesektor und eben, weiß nicht, auch Steckerphotovoltaik, also das Balkonkraftwerk, das noch attraktiver zu machen?
Also ich glaube, dass das Balkonkraftwerk ist ja im Grunde eine gute Maßnahme gewesen, wo auch der Bürger oder die Bürgerin gesehen hat, wie Strom regenerativ erzeugt werden kann. Ich würde, als wenn wir die Landesregierung stellen würden, nochmal sehr stark in die Gewerbegebäudenutzung gehen und hier Möglichkeiten der erleichterten Genehmigung, des erleichterten Zusammenschließens mehrerer Photovoltaikanlagen, um das zu ermöglichen, nochmal eine Kampagne fahren, weil ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Wir alle kennen große Hallenanlagen, die nach wie vor ohne PV sind, und ich glaube, da ist gerade im Ballungsraum noch mehr möglich.
Dann gab es ja auch noch mal das Konzept, dass man quasi auf der Autobahn auch da die Fläche nutzt, dass man da irgendwie PV baut. Ist das realistisch?
Das ist sicherlich realistisch, kommt aber sehr schleppend auch in Nordrhein-Westfalen voran im Vergleich zu beispielsweise Baden-Württemberg und Bayern. Ich glaube, da könnte man auch mehr tun. Aber hier ist dann häufig die Frage der Flächennutzung, also wem gehört die Fläche, eine Frage. Und man muss auch sehen, deswegen ist es wichtig, dass so eine Energiewende auch gesteuert wird. Wo sind denn Anschluss- und Koppelstellen? Also ich muss ja den Strom irgendwo ableiten. Wenn wir das Beispiel bringen, ich komme ja selbst aus dem Münsterland, und wenn ich eine PV-Anlage aufbaue, habe aber nirgendwo eine Stromanschlussstelle, dann werden die Kosten dadurch auch höher. So dass ich deswegen erstmal gucken würde, wo sind im Ballungsraum Möglichkeiten, das alles zu nutzen. Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Autobahnkoppelstellen im sowieso schon in der Metropolregion Ruhrgebiet. Da werden sich sehr schnell Anschlüsse finden und der Strom kann sehr schnell abgeleitet werden. Die Kosten sind niedriger.
Damit das jetzt auch klappt mit der Klimaneutralität, müssen wir die Energie ja auch speichern, weil die Sonne scheint mal nicht, der Wind weht mal nicht. Wie läuft es denn hier in NRW? Weil gut, im Bund hat man lange die Strategie gefahren, okay, wir bauen setzen zwar auf Batteriespeicher, aber vor allem übergangsweise setzen wir auf Gaskraftwerke, die wir an- und ausschalten können, die dann langfristig sich Richtung Wasserstoff bewegen sollen, was jetzt aktuell auf Bundesebene eher wieder kritisch betrachtet wird, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja. Wie kann denn NRW den Beitrag leisten und wird das genug gemacht?
Also wir haben uns als SPD-Fraktion gerade dem Thema Speicherung von Energie gewidmet. Wir hatten in diesem Jahr einen Antrag formuliert, wo wir die Landesregierung aufgefordert haben, unter anderem im Rheinischen Revier eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, ob man diese großen Seen nicht als Stromspeicher nutzen kann. Also wenn Stromüberschuss da ist, Kavernen vollpumpen, ist Strommangel da, dann wieder auspumpen. So. Die Landesregierung ist darauf überhaupt nicht eingegangen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler aus zwei Gründen. Einmal muss ein großes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen mehr vorhalten als nur Batterien. Wir haben sicherlich Batteriespeicherprojekte in Waltrop, im Rheinischen Revier. Nur die Batteriespeicherung ist eine sehr teure Art und im Moment ist es auch eine Art, die nur dazu genutzt wird, um relativ viel Geld zu Spitzenzeiten zu gewinnen. Wir brauchen aber langfristige und große Speicher. Darauf haben wir in unserem Antrag abgestellt, dass auch wirklich große Mengen an Strom an Strom gespeichert werden können, beziehungsweise durch die Wasserspeicherung an Strom auch wieder produziert werden kann und ins Netz gegeben wird. Weil wir haben nach wie vor auch eine Verantwortung für den Strompreis, die Redispatch-Kosten, also Strom wird produziert, aber nicht abgenommen, stellen ungefähr 4 Milliarden auf Bundesebene ja an Kosten dar, die man im Grunde vermeiden könnte. Und wir waren der Auffassung, dass durch die Machbarkeitsstudie für einen sehr großen Speichersee wir auch hier einen Beitrag für ein Industrieland leisten können, um schnell darauf zu reagieren und um eben den Menschen auch deutlich zu machen, dass das Thema Produktion auch immer mit Speicher gesehen werden muss. Ja. Die Batteriespeicher, wie gesagt, sind bei uns in der Fraktion, das ist eine Möglichkeit, aber es ist häufig sehr kurzfristig. Die Landesregierung hat ja eine Speicherstrategie auch aufgelegt. Allerdings ist die nach unserer Einschätzung mit 15 Gigawatt und Rest über bidirektionales Laden, also bei Kraftfahrzeugen, nach unserer Einschätzung, was die festen Speicher angeht, viel zu schwach ausgelegt. Und beim bidirektionalen Laden, auch für Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer, das hat die Notwendigkeit, dass ganz viele Elektromobile da sind. Wir haben einen Elektromobilbestand, der ist bei weitem noch nicht so wie gewünscht.
Zum Verkehr kommen wir gleich noch auch im Detail. Ja. Also Batteriespeicher sind in den letzten Jahren trotzdem im Preis ordentlich gefallen. Ja. Es gibt viele Anträge dafür, dass Batteriespeicher gebaut werden sollen. Ja. Hatte ich auch mit Herrn Leichmann darüber gesprochen, dass halt viele das auch eben aus dem wirtschaftlichen Aspekt machen, Strom dann kaufen, wenn er günstig ist, verkaufen, wenn er teuer ist. Könnte man nicht auch da dezentral Anreize schaffen, dass jeder zu Hause sich so einen Stromspeicher kauft? Weil, selbst wenn ich mir keine PV-Anlage leisten kann, ich kann mir trotzdem einen Strom, wenn jeder quasi eine Batteriespeicher zu Hause hat und so quasi seinen Teil dazu beitragen kann und davon auch finanziell profitiert, dann könnte man ja auch einiges an Kapazität so aufbauen.
Ich glaube, das ist sicherlich eine gute Idee, aber man muss immer sehen, dass unser Netz ja relativ schlecht digitalisiert ist und die Steuerung dieser Stromquellen. Das ist die erhebliche Problematik.
Genau, da brauchen wir auch so einen Smart Meter für. Genau.
Und da ist noch
der Ausbau ist eine Katastrophe, wenn man ehrlich ist.
Das ist eine Katastrophe. Und da hat auch die Landesregierung, gab bei einem Pilotprojekt in Mülheim oder so, das ist nie weiter verfolgt worden. Und das würde die Netznutzung, was wir von den Stadtwerken hören, vor unlösbare Aufgaben stellen. Und ich glaube, das wird dann zu problematisch im Moment, weil wir halt das Smart Meter nicht haben. Da muss die Landesregierung, das entscheidet sie ja nicht alleine, aber da muss dann auch, das müssen wir auch mit dazu beitragen, auf Bundesebene ist es ganz entscheidend, dass Smart Meter vorankommt, weil dann kann man auch Spitzen vermeiden, dann kann man auch gleichmäßiger das Netz fahren. Das ist im Moment aber gar nicht der Fall.
Also nochmal ganz kurz zu Smart Metern. Es sind quasi schlaue Stromzähler, mit denen dann halt eben sowas, so flexible Stromtarife und sowas und auch so bidirektionale Verfahren dann auch funktionieren können. Aber aktuell, viele haben ja noch einen ganz alten Stromzähler. Manchmal würde dann ersetzt, so wie bei mir zu Hause beispielsweise, dann kommt ein neuer Stromzähler, aber das ist einfach nur ein Stromzähler mit einer digitalen Anzeige, der aber dann trotzdem kein schlauer Stromzähler ist. Also da ist irgendwie viel schon viel Zeit und Opportunities, Möglichkeiten verloren gegangen. Nochmal eben zu dem bidirektionalen Laden. Die Idee ist ja quasi, dass die ganzen Batterien, die sowieso dann schon rumfahren in Form von Elektroautos, dass die genutzt werden auch als Speicher. Also im Prinzip, ich stecke das Elektroauto nachts in die Steckdose und der Strom aus der Batterie kann dann eben auch genutzt werden, wo er vielleicht anders gebraucht wird und ähnliches.
Richtig, das ist absolut richtig. Man muss allerdings sagen, dass das häufig, also die Wagentypen müssen das auch hergeben. Es ist nicht jeder Wagen, es ist dazu geeignet, selbst im Moment nicht von den Elektrofahrzeugen. Und nochmal, dazu muss das Netz auch in der Lage sein, das zu steuern. Und das wäre natürlich eine wunderbare Idee, wenn man ausreichende Zahl von Elektrowagen hätte. Das in eine Studie zu schreiben und darauf zu bauen, dass das so entwickelt, macht nochmal das deutlich, dass die Landesregierung zwar schriftlich immer fixiert, dass sie ambitionierte Ziele hat, nur die Realität sieht häufig ganz anders aus. Und wir haben gerade in Nordrhein-Westfalen große Problemlagen, Elektromobilität in Wohnquartiere hineinzubekommen mit Mehrfamilienhäusern. Es sind nicht die Einzelhausbebauung, sondern gerade die großen Wohnquartiere haben sehr wenig Ladesäulen, wenig Lademöglichkeiten und die Dichte an Pkw ist da deswegen auch im Elektrobereich sehr niedrig.
Schauen wir mal eben etwas näher auf den Verkehrsbereich. Hier ist ja so, dass wir auf der Straße dann sehr hohen Anteil an Emissionen eben haben. Ist ja auch bundesweit so, dass Verkehr, Gebäude werden immer als die Sektoren genannt, die nicht so gut laufen. Zahlenmäßig haben wir 10,5 Millionen PKWs in NRW. Davon 300.000 voll elektrisch, 650.000 Hybride und dann eben 2,8 Millionen mit Dieselantrieb, 6,6 Millionen Benziner. Also zahlenmäßig voll elektrisch und Hybrid setzt sich noch nicht so durch, obwohl die Zahlen jetzt neuerdings auch wieder ein bisschen ansteigen. Trotzdem, auch wenn man das mit Ländern wie China oder skandinavischen Ländern vergleicht, insgesamt läuft das E-Auto in Deutschland nicht so gut, muss man einfach so sagen. Was kann man denn in NRW tun, um da ein bisschen Fahrt reinzubekommen?
Also beim Pkw-Absatz ist das sicherlich schwierig. Wir sind ja ein Autozuliefererland auch, das wissen viele gar nicht. Südwestfalen, auch bei mir in der Region, sind viele Automobilzulieferer, die unter anderem aber auch Stecker etc. pp. Bauen für Elektromobilität. Was ich bei der Landesregierung oder was mich gerade bei grüner Regierungsbeteiligung wundert, ist, dass das Thema Fahrrad relativ schwach belegt ist. Wir haben ja schon in den 2015, 16er Jahren die Situation gehabt, dass ein Radschnellweg von Hamm bis Duisburg gebaut werden sollte. Damals unter Mike Groschek, dem SPD-Bauminister. Wir sind von den Kilometerzahlen nicht groß weitergekommen. Ich glaube auch, dass die Schwerpunktsetzung fehlt mir da beim Thema Fahrradnutzung im Ballungsraum. Weil hier, wenn ich in den Ballungsräumen Bochum, in den Ballungsräumen Essen, in den Ballungsräumen Gladbeck, Kreis Recklinghausen und so weiter Menschen bewegen kann, umzusteigen, dann glaube ich, ist der Effekt für die CO2-Reduzierung sehr hoch. Das hat die Landesregierung nach meiner Einschätzung, sehe ich gar keine Schwerpunktsetzung darauf. Also das Thema Fahrrad wird nach meiner Einschätzung nicht stark genug angegangen, weil die Menschen steigen sehr wohl um, wenn sie sichere Wege haben, auf denen sie fahren können. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist nach wie vor, dass gerade der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs häufig nur projektiert ist. Ich selbst komme aus dem Kreis Coesfeld. Wir haben dort sowohl das Angebot Carsharing zu machen mit Elektroautos. Die laufen allerdings Ende des Jahres aus als Projekt und danach gibt es auch keine weitere Förderung mehr. Also wenn die Landesregierung umswitchen will, müsste sie das auch beispielsweise, finde ich, schon weiter priorisieren. Und zum anderen haben wir natürlich die große Frage der Busverkehre und die müssen wir unterschiedlich bewerten in Ballungsräumen. Und bei mir im ländlichen Raum. Im ländlichen Raum ist vieles darauf basiert, dass Bürgerbusse fahren mit Ehrenamtlichen, weil der Busverkehr so massiv, wie er in Ballungsräumen fährt, existiert bei uns nur durch Schülerverkehre. Hm. Es gibt relativ wenige Verbindungen in dem Bereich.
Macht ja in dem Sinne wahrscheinlich auch nicht so viel Sinn, so massiv den ÖPNV da auszubauen, weil es ja einfach den Bedarf, die Nachfrage dann ja auch quasi nicht gibt.
Deswegen glaube ich, wäre es sinnvoll, dass man die Räume unterschiedlich behandelt. Und mehr sich auf On-Demand-Verkehre beispielsweise. Aber das läuft auch alles aus. Und von daher glaube ich, hat die Landesregierung gerade den Verkehr, wie gesagt, wo das Land wirklich was tun kann, sehe ich da überhaupt gar keinen Schwerpunkt, dass da ein Umstieg genutzt wird. Wir haben heute noch erlebt, dass das ja im Bahnverkehr ein großes Unternehmen den Verkehr am Wochenende eingestellt hat, dass der Minister das erst spät erfahren hat, sprich Bände.
Hm. Nochmal wegen der Elektromobilität, Sie haben das eben schon angesprochen, wenn man jetzt ein Eigenheim hat, dann kann man eigentlich, so habe ich das auch mit Herrn Reutz-Leichmann zum Beispiel diskutiert, schon seit Jahren von der Energiewende profitieren, ja. Mit PV, mit Wärmepumpe, mit einer Wallbox und dem E-Auto. Das ist ja auch so ein bisschen die soziale Dimension des Klimaschutzes, die sich da so ein bisschen abbildet. Wenn man jetzt aber etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland wohnen ja zu Miete, wir sind ja ein Land mit einem sehr hohen Anteil an Mietern. Da ist es halt eben schwieriger. Also man hat ja meistens keinen, wenn man überhaupt einen Stellplatz hat direkt am Haus, dann hat der ja in der Regel keine Wallbox. Und es gibt einfach, ja, wenn man jetzt im Mehrfamilienhaus wohnt, wenig Anreize zu sagen, oh, jetzt kaufe ich mir mal ein Elektroauto. Selbst wenn man sagt, ich möchte diese Entscheidung treffen. Also da gibt viel gerade in dem Bereich, was irgendwie dagegen spricht. Ich habe da auch jetzt im Kommunalwahlkampf auch öfter mal mit Kommunalpolitikern drüber gesprochen, die verschiedene Ideen hatten. Aber an sich ist es alles nicht so leicht. Wie können wir denn in dem Bereich vorankommen?
Also ich selbst bin Mieter und habe keine Garage und habe das Auto auch draußen stehen und überlege jetzt auch, was ich tun soll. Also das nur vorweg. Ich glaube, das muss man generell bei der Klimapolitik sagen. Ich muss gucken, dass ich Schwerpunkte setze. So, und wenn ich nochmal mir die Ballungsräume angucke, dann muss Schwerpunktsetzung des Ausbaus von Ladeinfrastruktur erstmal die Mietquartiere sein. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich muss gucken, dass ich möglichst über Pilotprojekte oder große Projekte das Thema Carsharing, elektrisches Aufladen in diese Wohnquartiere trage, um dann Gemeinschaftslösungen zu machen. Weil Sie haben es ja gerade richtigerweise angesprochen, der Platz ist knapp und ich muss gemeinsam mit den Kommunen, deswegen ist Bottrop so erfolgreich gewesen, besprechen, wo können wir Ladesäulen anbauen, wo können wir Plätze schaffen, um Carsharing anzubieten, dort wo eine Menge Menschen sind, um sie davon zu überzeugen, da noch umzusteigen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das Land Nordrhein-Westfalen kann dann sicherlich auch über die Bundesebene, Bundesratsinitiative, das Thema Tiefgaragen und Laden, Mieterstrommodelle etc. pp. Auch noch einbringen, weil ich glaube, da ist deutlich mehr möglich. Das haben Sie richtig angesprochen, weil ich dann auch in die Breite gehe mit der Förderung und weil beispielsweise für die Stadtwerke die Situation ja deutlich besser ist, wenn sie in ein Quartier geht und hat gleich, weiß ich nicht, 10.000 Abnehmer. Während sie bei mir im Kreis Großwedt eine Neubaustraße 50 Abnehmer hat, Einzelhausbebauung. So, und von daher ist das auch sehr effizient, sich diese Quartiere nochmal genau anzuschauen.
Was ich bei den Ladesäulen oft höre und auch selber sehe, ist, dass sie dann ja schon noch ziemlich teuer sind. Also im Vergleich zu, wenn ich jetzt für 30, 35 Cent quasi zu Hause laden würde, zahlt man dann in der Regel irgendwas zwischen 40 und 60 Cent an einer öffentlichen Ladesäule. Das ist natürlich schön, wenn es das gibt, aber ist dann natürlich schon deutlich teurer, beziehungsweise nimmt dann den finanziellen Vorteil, den man ja eben auch durch das günstigere Laden im Vergleich zum Benzin beispielsweise hat, nimmt das dann ja so ein bisschen zum Teil weg. Gibt es da realistisch eine Perspektive, dass das günstiger werden kann?
Also ich glaube, oder ich habe mit Kollegen aus Berlin darüber gesprochen, es ist einmal wichtig, dass wir Transparenz über die Preise überhaupt haben. Die sieht ja niemand. Also so richtig klar ist den Leuten das gar nicht. Der zweite Punkt ist nochmal, dass man auch mit den Energieversorgern spricht, dass die E-Mobilität auch eine Säule des Klimaschutzes ist. Und dass von daher auch ein vernünftiger Preis dort so angeboten werden muss, dass auch dann ein Vorteil bleibt. So, man kann sich ja durchaus überlegen, wir werden ja über einen Industriestrompreis reden, dass man auch darüber, dass man darüber spricht, für eine gewisse Zeit einen E-Mobilitätspreis sich zu organisieren. Mhm. Aber der Wettbewerb ist sehr wichtig und der findet im Moment ja überhaupt nicht statt.
Mhm. Anderes Thema ist die Schiene. Leidiges Thema vielleicht auch, wo man auch öfter viel Frust erleben kann. Jetzt auch gerade jetzt, wenn ich daran denke, irgendwie ja, LKWs auch von der Straße zu bekommen und auch eben auch Stau zu beheben, aber eben auch um Emissionen zu sparen, ist es wichtig, dass man da irgendwie weiterkommt. Ist da absehbar, dass es da besser wird?
Also da würde ich keine Prognose wagen, gerade bei der Bahn. Ich habe ganz viel mit Unternehmerinnen und Unternehmern zu tun, die durchaus aufgrund der Tonnage überlegen würden, Bahnnutzung anzustreben. Aber ich sehe niemanden, der sich dann letztendlich auf das Risiko einlässt, weil die Lieferzeiten häufig zu lang sind, also die Disposition und im Moment die Bahn viel zu unflexibel ist. Und ich würde mir das sicher wünschen. Aber wir haben, wenn ich an Köln-Eiffeltor denke oder an andere große Verladestationen, die sind bis heute nicht mal 50% ausgelastet. Also da muss man für sorgen, aber das kann die Bahn nur selbst tun, indem sie zuverlässiger ist, indem sie schneller wird und indem nochmal klar wird, dass beispielsweise bei großen Lasten auch die Verbindung zur Binnenschifffahrt besser organisiert wird, als es so ist. Momentan würde ich da nicht unbedingt für werben, weil ich würde mich in Untiefen begeben der Bahnpolitik und die möchte ich nicht austragen.
Ja, ich habe beim Thema Bahn immer das Gefühl, da stecken wir so teilweise wirklich im Mittelalter, weil wir darüber sprechen, irgendwie ja, der Zug kommt nicht, so über die rudimentärsten Sachen. Gleichzeitig sieht man, dass in anderen Ländern, beispielsweise in skandinavischen Ländern, autonome Züge fahren, autonome U-Bahnen fahren, dass alles sehr gut koordiniert ist, es da wenig Probleme gibt, und es einfach läuft. Und es gab ja dieses, als Volker Wissing damals gesagt hat, ja, 2070 haben wir es vielleicht irgendwie mal raus mit der Bahn. Das ist, glaube ich, auch sehr viel Frust gestoßen. Und man hat das Gefühl, das ist so ein Bereich, wo es überhaupt nicht vorangeht. Auch so mit den modernen Technologien, sage ich jetzt mal. Und man da immer noch der Vergangenheit quasi hinterherhinkt.
Also ich glaube das auch und was mich so frustriert ist häufig als Politiker, also ich komme ja aus dem Kreis Coesfeld und die meist oder viele Beschwerden, die ich auf dem Tisch habe, hängen immer mit der Zuverlässigkeit der Bahn zusammen. So, ne, von Dülmen nach Münster müssen viele pendeln, wollen auch pendeln, aber die Zuverlässigkeit hat so abgenommen, das geht gar nicht. Ich glaube, was dringend notwendig wäre, neuer Vorstand ist ja gebildet und dass man sich konzentriert darauf, dass man erstmal wieder dafür sorgt, dass das Vertrauen in das Unternehmen sich wieder bessert. Und dass das auch damit zu tun hat, dass Digitalisierung voranschreiten muss und dass wir im Grunde eine Offensive brauchen. Und die braucht sicherlich Jahre. Wenn man 30 Jahre nichts getan hat, kriegt man das in 5 Jahren nicht gedreht. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber dass man das Vertrauen in die Bahn wieder stärkt, indem man ganz klar sagt, so, dass man vertraut darauf, die Baustelle ist dann auch zu Ende und wir digitalisieren konsequent die Hauptstrecken erstmal. Also ich würde mich immer, bin jetzt nur kein Bahnvorstand, aber immer darauf konzentrieren, wo ist die Masse an Leuten, wo muss ich zügig Verbesserungen schaffen und das muss jetzt erstmal Vorrang haben. Keine Prestigeprojekte, nix, sondern die Masse der Leute, die jeden Tag fährt, das sind ja häufig die Gekniffenen, wenn ich an den Regionalverkehr denke, dass die erfahren, aha, es gibt Besserung. Wir können auf den neuen Vorstand sicherlich hoffen. Das ist eine Mammutaufgabe. Aber 30, 35 Jahre Vernachlässigung der Bahn, dann Überlegung, gehe ich an die Börse? Ja, nein, haben ihre Spuren hinterlassen. Wir sehen, das war häufig keine gute Idee, weil nur auf Rendite gefahren wurde. Und man muss natürlich im Vergleich zu Schweden sehen, wir haben ein föderales System, unser Land ist deutlich größer und wir sind sehr stark vom Auto geprägt. Und von daher hat die Bahn immer Rolle Nummer 2 gespielt.
Mhm. Haben Sie das Gefühl, dass in dem Bereich der Föderalismus vielleicht eher mehr Probleme bringt als Positives?
Das glaube ich ganz sicher. Weil die dauernde Abstimmung mit verschiedenen Bundesländern, verschiedenen Landesregierungen natürlich viel Zeit kosten. Und ich glaube, es gibt große Projekte, die für die Gesellschaft auch wichtig sind. Wir wollen ja hier in Nordrhein-Westfalen den RRX auch verwirklichen. Und ich glaube, das wäre genauso wie der Ausbau von Windkraftanlagen auch ein Projekt mit hohem öffentlichen Interesse, sodass ich auch Mitspracherechte, dass ich auch besondere Rechte, die ich beim Bau habe, zeitweise aussetzen muss. Ich sage das mal ganz deutlich, weil es kann nicht sein, dass mir auf dem Marktplatz in X alle unterschreiben, sie würden gerne umsteigen, dass aber wenn dann tatsächlich gebaut wird, durch Klageverfahren berechtigte Interessen, auch unberechtigte Interessen, es darf sich nichts ändern, das Projekt 20 Jahre dauert. Ich möchte, dass meine Enkel da irgendwann mitfahren. Und ich habe häufig das Gefühl, das sage ich auch mal ganz offen, dass Individualinteressen, Mehrheitsinteressen immer wieder überflügeln. So, und die Mehrheit der Leute möchte ich ordentlich mit dem RE1 von A nach B fahren. Und der RE-X soll auch rollen. Und dann muss man den Mut haben, als Politik zu sagen, das hat jetzt eine hohe Priorität und wir bauen das jetzt so schnell wie möglich. Und wenn einige Dinge dagegen sprechen, muss man darüber reden, ob man das nicht als so wichtiges Projekt ansieht, wie die Europäische Union beispielsweise, dass man sagt, das wird jetzt durchgezogen. Wir machen mit hohem öffentlichen Interesse, werden einige Regelungen zeitweise ausgesetzt. Mhm. Sonst kommen wir nicht voran. Das würden wir uns was vormachen.
Mhm. Wir haben eben schon mal ein bisschen über die soziale Perspektive gesprochen. Mhm. Wie kann Klimaschutz eben sozial gerecht gestaltet werden? Ist ja ein häufiger Kritikpunkt, der kommt, dass irgendwie vom Klimaschutz profitieren mehr oder weniger halt eben die Reichen und die Leute, die sowieso nicht viel Geld haben, die müssen so die Lasten tragen, weil jetzt ja vor allem, als es mit dem Heizungsgesetz groß in den Medien war, wo viele das Gefühl bekommen haben, sei es jetzt gerechtfertigt oder nicht, dass sie da alleingelassen werden und es teuer wird. Und das trägt natürlich auch nicht bei zur Akzeptanz von Klimaschutz. Wie kann man denn Klimaschutz sozial gerecht gestalten?
Also ich glaube, dass insgesamt wir einen Fehler gemacht haben. Wir haben, dabei bleibe ich nochmal, zu wenige Leute mitgenommen, um ehrlicherweise zu sagen, was es bedeutet, Nordrhein-Westfalen klimaneutral umzustellen. Das ist was anderes, als wenn ich das in Mecklenburg-Vorpommern mache, ohne das Land abzuwerten. Wir sind ein großes Land, das von Industrie geprägt ist. Und das ist deutlich komplizierter als ein Land, das nicht industriell geprägt ist. Und diese Debatte hat zum Teil nicht stattgefunden, weil die Menschen, von denen Sie gerade sprechen, in zweifacher Hinsicht umdenken müssen. Einmal haben sie vielleicht einen Arbeitsplatz, zu dem sie pendeln müssen, oder sie haben einen Arbeitsplatz in der Stahlindustrie oder sie haben einen Arbeitsplatz in der Automobilzulieferindustrie und sind dann von dem Thema auch betroffen. Und zum anderen sind sie davon betroffen, dass sie mit einem schmalen Budget die hohen Energiepreise, die gestiegene Miete bezahlen müssen. So, und dann ist die Akzeptanzfrage eine schwierige. Ich glaube, dass die Menschen bereit sind, da mitzumachen. Mhm. Aber ob ich das als Abgeordneter mache und mir den modernsten Kühlschrank, das modernste Auto leisten kann, oder ob ich mir überlegen muss, leiste ich mir das oder fahre ich nicht in Urlaub? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und es kann, und das ist auch meine Kritik bei den grünen Kolleginnen und Kollegen, man muss die Menschen ja begeistern, dass es ein Zukunftsthema ist und dass es besser wird. Und dass die Folgen abgefedert werden, die sie ja auch treffen. Aber das ist unterblieben und so ist es uns auch nicht gelungen, die Menschen alle mitzunehmen. Weil es ist auch immer eine Frage, habe ich eine Alternative und gibt es wirklich Umstiegsmöglichkeiten? Und ich will beim Thema Verkehr abschließend bleiben. Wenn jemand im Kreis Coesfeld ist und er hat keine Busoption, dann wird er seinen alten Opel, Fiat Panda und so weiter so lange weiterfahren, bis es eine Option gibt.
Was mich jetzt weiter interessieren würde, wäre die wirtschaftliche Perspektive. Also Robert Habeck hatte das ja quasi versucht, als Minister für Wirtschaft und für Klimaschutz eben diese beiden Themen miteinander zu vereinen. Wie das jetzt funktioniert, kann man drüber streiten. Aber allgemein ist ja irgendwie klar, die Industrie muss man mitnehmen. Ne? Industrie ist ein großer Sektor, auch im Bereich Klimaschutz, wo man halt zu Klimaneutralität hinkommen möchte. Es geht ja nicht gegen die Industrie, es muss irgendwie mit der Industrie gehen. Und da ist die Frage, wie man das eben machen kann, dass es Klimaschutz wirtschaftlich eben funktioniert. Die Grünen sagen da oft, mit grüner Politik schwarze Zahlen quasi schreiben. Wie geht sowas?
Das ist ein ganz schwieriges Feld und ich war über eine Aussage von Mona Neubauer schon erschrocken. Ich habe sie im Ausschuss vor geraumer Zeit gefragt, als es um den Kohleausstieg ging, ob sie denn, wie sie das entschieden haben, also Robert Habeck, sie, RWE, und einige Vertreter, wir haben es ja nicht im Landtag hier diskutiert, ob sie denn dann vorher mit den energieintensiven Unternehmen zumindest mal gesprochen hat, wie die das bewerten, also Aluminium, Chemie, Stahl. Und die Antwort war nein. So, und dann frage ich mich, und da war ich wirklich überrascht, wie kann ich solch einen Schritt organisieren, wohl wissend, dass es eng wird, weil wenn ich aussteige, muss ich ja sagen, wo steige ich ein, gibt es die Reservekapazitäten? Und wir haben dann auch durch die Folgen des Krieges danach die schwere Debatte gehabt, wie wollen wir halt die Industrie hier halten? Und die haben wir im Moment immer noch hier. So, und ich glaube, dass man ehrlicherweise der Industrie sagen muss, wir organisieren den Umstieg, aber dann müssen Alternativen auch da sein. Wir hatten vorhin gesprochen über Direktversorgung mit Windstromanlagen. Wir müssen darüber sprechen, gibt es Reservekapazitäten bei den Kraftwerken und schalten wir die 2030 ab? So, wo kommt dann die Energie und der Strom her? Und ich muss doch wissen, wenn ich mich auf diesen Weg begebe, dass ich doch die Unternehmen, die besonders viel Energie benötigen, als Verbündete brauche. Weil sie können netzsteuernd wirken, beispielsweise bei der Aluminiumproduktion. Und ich brauche ja die Arbeitsplätze auch, um letztendlich die Materialien herzustellen, die ich für die Transformation auch brauche. Also Stahl, Aluminium, habe ich gerade angesprochen, Kupfer etc. pp., Halbleiter. So, und von daher muss man sich diese Mühe machen und den Diskussionsprozess so organisieren, dass die Unternehmen, auch wenn es Friktionen gibt, hier bleiben und auch sagen, wir produzieren hier. Jetzt haben wir eine Weltlage und mit dem Krieg, die hat sich deutlich verschärft und wir sehen die Bremsspuren. Die hat nicht nur die Landesregierung zu vertreten, das will ich gleich vorneweg sagen. Aber wenn ich die Erzählung bis heute weitermache, das wird schon irgendwie funktionieren und ich jede Woche eine Meldung habe über 1000 Arbeitsplätze, die verloren gehen und wir haben in diesem Jahr eine ganze Reihe von energieintensiven Unternehmen, die weggehen, die chemische Industrie ist jetzt das beste Beispiel, dann wird die Akzeptanz sich nicht erhöhen, sondern ich muss selbst überlegen, was mache ich. Und das eklatanteste Beispiel für uns war die BP-Raffinerie in Gelsenkirchen. Da gibt es ja Überlegungen, die zu veräußern. Und die Landesregierung hatte diese beiden, wir haben ja zwei Raffinerien, Shell und BP, also Shell in Wesseling und BP in Gelsenkirchen, zwar in ihrer Wärmestrategie eingeplant als Zukunftsstandort für E-Fuels etc. pp., hatte sich aber keine Gedanken gemacht, was denn da passieren soll, wenn weniger Kraftstoff verarbeitet wird, wenn die Cracker zu teuer werden etc. pp. So, und wir erleben jetzt hektisch, dass überlegt wird, was tue ich. Das muss ich im Vorfeld machen, wohl wissend, wie schwer das ist. So, und das haben wir massiv kritisiert. Wir hatten letzte Woche noch im Ausschuss oder vorletzte Woche einen Antrag zum Thema Raffinerie, weil wir überlegen, geht chemisches Recycling? Was ist mit erneuerbaren Kraftstoffen? Was ist mit der Umstellung der Schiffsflotte auf E-Fuels? Was ist mit der Versorgung des Flughafens Düsseldorf mit E-Fuels? Welche Strategie hat die Landesregierung? Ja, da steht nichts drin. So, und das ist, finde ich, sträflich. Wie gesagt, ich räume immer ein, dass man mit dem Bund einiges gemeinsam machen muss. Wenn ich aber Industrieland bin und ich will aus eigener Überzeugung Industrie klimaneutral werden bis 2045, ja, dann muss ich doch eine Idee haben, was mache ich denn mit den Raffinerien letztendlich? Also das ist ein großer Schwachpunkt bei den Erzählungen, dass man sich immer auf irgendwie Bund, EU verlässt. Aber ich selbst habe ja die Dinge aufgeschrieben, muss aber auch selbst handeln.
Halten Sie denn den Kohleausstieg 2030 für realistisch?
Den werden wir nicht schaffen 2030. Bei all den Zahlen, die ich sehe, wir sind jetzt Ende 2025, selbst wenn man Reservekapazitäten aufbauen würde, also ein Kraftwerk bauen, sagen uns alle, diejenigen, die damit zu tun haben, mit unter 5 Jahren ist das nicht drin. Bislang liegen nur wenige Antragsverfahren vor. Die Bundesregierung muss natürlich auch den entsprechenden, das Kraftwerksicherungsgesetz auch entsprechend in Kraft setzen und eine Kraftwerksstrategie auflegen. Aber die Ministerin hat ja immer deutlich gemacht, dass wir Kapazitäten brauchen, auch schon vor zu Ampelzeiten. Also von daher glaube ich, werden wir das nicht schaffen können.
Ein großes Thema ist ja auch noch Wasserstoff. Das ja auch eben, also nochmal, die Idee war ja irgendwie, erst mit Gasspeichern das Ganze überbrücken, die dann hinterher auf Wasserstoff auch umgerüstet werden können. Allgemein auch Stahlherstellung, Duisburg ist ja jetzt ja zum Beispiel ein Beispiel, soll auch mit Wasserstoff passieren können. Sehen Sie denn da in NRW genug Ambitionen für Voranschreiten von Wasserstoff in der Industrie?
Also wir haben die Landesregierung ja unterstützt bei der Förderung, was ich auch für richtig halte, der Direktreduktionsanlage bei ThyssenKrupp, also wo mit Wasserstoff dann auch Stahl produziert werden soll, sage ich mal salopp. Was allerdings gefehlt hat und was mich immer gewundert hat, ist, dass die Wasserstoffverteilung, die Wasserstoffproduktion, die Überlegung, wer hat eigentlich welche Bedarfe, nicht zentral im Ministerium eine höhere Priorität hat. Weil natürlich ist immer das Henne-Ei-Problem. Mhm. Ne? Also wo kommt der Wasserstoff hin? Wer braucht den letztendlich? Aber wenn ich bis in dieses Jahr hinein noch Veranstaltungen erlebe von führenden Kernnetzbetreibern, dass sie sagen, ja, wer ist denn eigentlich, wo sind die Bedarfe, wie organisieren wir das? Jede Region in Nordrhein-Westfalen hat eigene Initiativen entwickelt und wir hatten vorgeschlagen, A, dass man im Ministerium eine Leitstelle Wasserstoff einrichtet, nämlich wo zentral alle Fragen rund um den Wasserstoff zusammenlaufen. Ausbau der Infrastruktur, wo sind Elektrolyseurstandorte, ist die Wasserstoffstrategie der Landesregierung eigentlich realistisch oder gibt die richtigen Signale, dass wir sagen, ja, 80-90% werden wir einführen müssen. Nee, wir müssen auch selbst erstmal was nutzen und wir hätten frühzeitig eine Debatte führen müssen, dass wir erstmal zum Übergang andere Farben des Wasserstoffs eigentlich einsetzen sollten.
Mhm. Also ganz kurz zur Erklärung, also es gibt ja quasi grünen Wasserstoff, genau. Wenn ich verstehe, also Wasserstoff, der dann halt eben mit PV, mit Wind hergestellt wird und dann quasi ja den, es ja, gibt ja verschiedene Definitionen, soweit ich das weiß, braun oder grauen, also wo Wasserstoff hergestellt wird, aber eben noch mit fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas zum Beispiel.
Genau, so das wäre für uns wichtiger gewesen, dass man dem offener gegenübertritt und dass die Frage des Wasserstoffs ist für uns als Sozialdemokratie schon eine ganz essentielle, weil zwei Punkte ganz entscheidend sind. Einmal für die Stahlproduktion und zum anderen ist ja Wasserstoff, grüner Wasserstoff, auch Grundlage für die chemische Produktion oder Produktion von Grundstoff, Chemie etc. pp. Deswegen glaube ich, müsste die Landesregierung hier mehr Energie reinlegen, das zu bündeln, deutlich zu machen, dass es Wasserstoffprojekte gab oder gibt in Duisburg, bei mir in der Region, auch für Mittelständler und dass die unterstützt werden, dass beispielsweise vom Wasserstoffkernnetz auch Ableitungen in mittelständische energieintensive Unternehmen hineingehen. Nach meiner Einschätzung hat sich die Landesregierung nur zu stark fokussiert auf ein Großunternehmen und einige wenige, die daran partizipieren. Wir brauchen aber auch das in der Breite. In Südwestfalen ist ein Förderprojekt von der Landesregierung nicht mehr weitergeführt worden, weil wir dort auch energieintensive mittelständische Wirtschaft haben. Also Wasserstoff ist Kernfrage. Es ist außer Frage, dass wir auch einführen müssen. Aber die Besuche, die Ministerin in Schottland und in anderen Ländern gemacht hat, haben letztendlich noch nicht dazu geführt, dass wir eine Megawattstunde grünen Wasserstoff hier haben. Ich glaube daran, aber wir müssen jetzt den verloren gegangenen Schwung in die Wasserstoffwirtschaft wieder gemeinsam antreiben, weil das schon deutlich machen wird, dass wir an die Zukunft auch glauben.
Mhm. Haben Sie denn vielleicht noch ein paar positive Beispiele jetzt aus NRW von Unternehmen oder von Städten, wo Klimaschutz wirklich gut läuft, wo mit Klimaschutz auch wirtschaftlich erfolgreich zusammen gedacht wird? Da gibt es sicherlich das ein oder andere Beispiel.
Nein, ich will das nochmal deutlich machen. Ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen oft unterschätzt wird, was das Thema Klimaschutz angeht. Also einmal, wir sind im Bereich, wenn man über Klimaschutz spricht, Kreislaufwirtschaft, sind wir das Bundesland, was deutlich machen kann, dass wir hier Potenziale haben. Wir haben im Bereich der Projektierung für Kreislaufwirtschaftsprojekte, die letztendlich auch CO2 einsparen, haben wir gerade im letzten Jahr bei Lionel Basel, bei Covestro eine Menge eingegeben. Wir haben Bottrop, wir haben viele Städte, die den CO2-Fußabdruck deutlich reduzieren, aber sie brauchen halt Unterstützung, weil die ersten 50%, das ist alles noch immer gut machbar, aber danach wird es schwierig. Und wir sind ein Bundesland, wo gerade das Thema Fernwärme, das will ich auch nochmal deutlich bringen, eine Menge Expertise haben, die wir nutzen können, um Gebäude klimaneutral zu beheizen. Also die Fernwärmeleitungen sind ja da, momentan alles noch fossil, aber wir können hier umstellen auf Geothermie. Wir sind das Bundesland mit einer hohen Kompetenz an geothermischer Energie und an geothermischem Wissen. durch das Fraunhofer-Institut in Bochum beispielsweise, Professor Bracke, einer der führenden Wissenschaftler in dem Bereich, sodass wir das macht die Landesregierung auch, aber das muss deutlich stärker werden, damit wir in den Ballungsraum Luft reinkriegen, mit CO2-Fahrt auch abzusenken. Viele Gebäude, wir haben den EUREF-Campus ja hier in Düsseldorf gebaut, die sind werden sehr schnell mit wenig Energie versorgt. Da gibt es Unmengen an Beispielen. Und da war NRW schon vor 20, 30 Jahren immer führend. Und ich will, dass wir diese Führungsstellung auch halten, gemeinsam mit der RWTH in Aachen, die in dem Bereich gut arbeitet. Wir haben Batterie bei mir im Münsterland, Fraunhofer Batterie, Zellenforschung hoch ausgebaut, da muss weiter dran geblieben werden. Ich glaube, wenn man mit führenden chemischen Unternehmen spricht, wenn man mit führenden Unternehmen spricht im Bereich Effizienztechnologie, dann ist im Moment die Schwächephase, dass das Thema nicht so oben auf ist, eine, durch die wir durch müssen, die wir mitnehmen müssen und nicht Betriebe verlieren, weil wir haben eine Menge zu bieten und die Zukunft wird sein, dass nur der Produkte verkaufen kann, der dementsprechend auch klimaneutral produziert. Also ein Rollback ist völliger Unsinn, ist auch wirtschaftlich tödlich, sage ich ganz häufig. Wir müssen halt durch diese Phase im Moment durchkommen. Deswegen ist Akzeptanz wichtig und deswegen ist auch wichtig, dass investiert wird in neue Techniken.
Okay, zum Abschluss hin können Sie vielleicht noch mal einmal eben auf den Punkt bringen in ein paar kurzen Sätzen, was jetzt die zentralen Kritikpunkte an der schwarz-grünen Regierung sind.
Kritikpunkte sind A, dass die Wasserstoffwirtschaft nicht zentralisiert und auf den Punkt genau als der Schwerpunkt der Landesregierung angesehen wird. Zweiter Punkt ist, dass das Thema Gebäude und Wärmeversorgung zu stiefmütterlich behandelt wird. Und dritter Punkt ist, dass man jetzt im nächsten Haushalt beim Klimaschutz auch noch Einsparungen vornimmt. Das ist das falsche Zeichen in einer Zeit, in der die Menschen auf effiziente Techniken und auf Klimaschutz setzen.
Wenn ich da nochmal nachhaken darf, wo wird da jetzt im Haushalt dann gespart?
Im Haushalt wird gespart gerade an Förderung von Klimaschutztechnik und bei Innovationen rund 80 Millionen Euro. Das halten wir für falsch. Das ist das hört sich viel an, aber bei einem Haushalt von 110 Milliarden ist das ein Beitrag, der gerade für mittelständische Wirtschaftsunternehmen wichtig sein muss. Und wir müssen, anstatt zu sparen, jetzt investieren, damit Zukunft klar wird.
Und jetzt mal zum Gegenteil hin, vielleicht mal drei Punkte, wenn Sie jetzt die Landesregierung stellen würden, wenn Sie jetzt, sage ich jetzt mal, Minister für Wirtschaft, Klimaschutz zum Beispiel wären, was würden Sie denn anders machen?
Ich würde beim Thema Wasserstoff es so zentralisieren, als eine der Kernaufgaben ansehen. Zweitens würde ich das Thema Speicher nach vorne bringen, nochmal zumindest eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen, ob wir nicht bereit sind, einen Großspeicher aufzubauen, und beim Thema Klimaschutz halt priorisieren, wo welche Maßnahmen zügig umgesetzt werden können. Und wir brauchen generell, das müsste der eventuelle Ministerpräsident dann machen, auch nochmal eine Debatte, welche Vorteile wir durch Klimaschutzmaßnahmen haben, dass wir verbreitern wieder die gesellschaftliche Akzeptanz dafür und gegen diejenigen, die sagen, früher war alles besser, arbeiten. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte, eine aufrüttelnde Debatte.
Vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und auch vielen Dank für Ihre Arbeit an der Demokratie.
Ja, hat mich auch gefreut. Danke sehr.
Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen hier zum Erkenntnisgewinn, wo wir in aller Kürze nochmal das Gesagte zusammenfassen und schauen, was man hier wirklich mitnehmen kann. Also, Herr Stinger kritisiert an der Landesregierung, dass sie eher auf öffentliche Wahrnehmung setzt und sehr viel eben auf Windkraft, aber viele andere Themen gehen einfach unter. Man hat sich einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag gesetzt und diesem wird Schwarz-Grün laut ihm, laut André Stinger, nicht gerecht. Schlimmer noch, beim Klimaschutz soll im nächsten Haushalt sogar gespart werden. Für ihn wird vor allem die Wärmewende viel zu schwach beleuchtet. Starke Projekte wie Innovation City in Bottrop werden nicht genutzt bzw. ausgeweitet. Hier geht es einfach nicht genug voran. Herr Stinker betont weiter, dass die Windkraft der Schlüssel bei der erneuerbaren Energiegewinnung sei. Die Ausweisung der Flächen durch die Landesregierung ist aber sehr überstürzt durchgeführt worden und hat eher zu Chaos als zur Akzeptanzsteigerung geführt. Das habe ich mit Herrn Rolz-Leitmann auch schon besprochen. Die Landesregierung hat nämlich die Flächenausweisung, die jedes Bundesland für die Windkraft eben durchführen muss, deutlich früher schon vollendet als eigentlich notwendig. Beim Bürgerenergiegesetz kritisiert Herr Stinker, dass Beteiligung und Ausschüttung mehr an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet werden sollte und dass auch Menschen mit wenig Geld sich beteiligen können. Auch PV müsste mit ins Bürgerenergiegesetz. Dieses ist nämlich ansonsten eine ziemlich gute Idee, also dieses Bürgerenergiegesetz. Es ist wichtig, dass die Leute eben die positiven Seiten der Energiewende sehen und auch von ihr profitieren, so Herr Stinker. Allgemein hätte er sich gewünscht, dass man beim Thema Kohleausstieg und nachhaltige Energieerzeugung enger mit der Wirtschaft zusammenarbeitet. Den Kohleausstieg 2030 hält er nicht für realistisch. Gleichzeitig geht es auch beim Thema Wasserstoff nicht voran. Bei PV seien die jetzigen Regelungen zu strikt und auch auf Gewerbedächern müsste mehr PV gebaut werden. Hierzu müssten aber auch Genehmigungsverfahren vereinfacht und beschleunigt werden. Bezüglich der Speicherstrategie der Regierung sei diese zu schwach ausgelegt und reiche nicht aus. Innovative Ideen würden hier zudem von der Regierung ignoriert. Wichtig für den Speicherausbau sei zudem der Netzausbau und die Versorgung mit schlauen Stromzählern, sogenannten Smart Metern. Die Regierung setzt zwar auf bidirektionales Laden via E-Autos für die Stromspeicherung, tue aber nicht genug, um das in Realität zu ermöglichen. Grundsätzlich gibt es noch zu wenig Elektroautos. Hier ist das Problem vor allem, dass es schwierig ist, in Wohnquartiere und in Mehrfamilienhäusern Elektromobilität attraktiv zu machen, da wirklich Ladepunkte flächendeckend zur Verfügung zu stellen. In Einfamilienhäusern ist das Ganze schon deutlich leichter und klappt deutlich besser. Beim Verkehr kritisiert er zudem, dass die Landesregierung für die Grünen untypisch erstaunlich wenig für den Radverkehr tut. Auch beim ÖPNV passiert nicht genug. Hier sei der Föderalismus aber auch eine Bremse und es müssten eben auch Lösungen vom Bund kommen. Insgesamt, ganz interessant, ist NRW aber gut beim Klimaschutz. Viele Städte haben die CO2-Emissionen stark reduziert. Beim Thema Kreislaufwirtschaft ist NRW Spitzenreiter. Auch unser Fernwärmenetz und die Möglichkeiten zu Geothermie seien hier ein Vorteil. Grundsätzlich werden zu wenig Leute beim Thema Klimaneutralität mitgenommen. Hier müsse man Zukunftsperspektiven schaffen, damit die Leute das Gefühl haben, mein Leben wird besser. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank an alle, die bis hierhin zugehört haben. In 2 Wochen, so viel kann ich schon mal sagen, kommt ein großes Interview mit einem Minister. Das wird auch in voller Länge auf YouTube hochgeladen. Mehr dazu kommt demnächst auf Instagram. Freut euch drauf und bleibt nett zueinander. Thank you.